Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. In den vergangenen Tagen hat die Außenpolitik der USA erneut für Schlagzeilen gesorgt. Einerseits will US-Präsident Donald Trump ein Atomabkommen mit Saudi-Arabien schließen. Gleichzeitig nimmt der Friedensplan für den Gazastreifen wieder Fahrt auf, auch durch den von Trump gegründeten Internationalen Friedensrat. Beides sind Bausteine derselben Strategie, sagt unser Israel-Korrespondent Pierre Heumann, mit dem ich jetzt über die neuen Pläne sprechen möchte. Schönen guten Tag.
Grüezi, Herr Joppa.
Herr Heumann, beginnen wir zunächst mit dem Gazastreifen. Nach Monaten des Krieges scheint sich dort wieder etwas zu bewegen. Wie ist denn die aktuelle Lage und wie realistisch ist ein dauerhafter Friedensplan?
Es ist nicht sehr realistisch, aus mehreren Gründen. Erstens ist es eigentlich mehr ein Memorandum of Understanding, also ein Abkommen, in dem man sich auf die Grundsätze einigt oder eben nicht einigt, indem man Grundsätze vorschlägt. Ich habe mich jetzt korrigiert und gesagt, dass man sich nicht einigt, weil eben Israel gar nicht involviert war. Israel ist zwar angesprochen, aber war bei den Verhandlungen, die während Monaten in Kairo geführt wurden zwischen den USA, der Türkei, Katar, da war Israel nicht beteiligt. Aber Israel muss natürlich eine Leistung erbringen, damit dieser Friedensplan von Trump überhaupt möglich wird. Und diese Leistung besteht darin, sich aus dem Gazastreifen zurückzuziehen. Die Vorleistung der Hamas besteht darin, dass sie sämtliche Waffen abgeben soll. Nun ist aber offen, wem sie diese Waffen abgeben sollen und auch welche Waffen damit gemeint sind. Sind zum Beispiel die Tunnels damit gemeint oder sind die nicht mit eingeschlossen? Das sind alles eigentlich noch offene Fragen und deshalb ist es zwar ein sehr schöner Plan, aber ob er Wirklichkeit wird, mal sehen.
Besteht zwischen der Entwaffnung der Hamas und dem erwähnten amerikanisch-saudischen Nuklearabkommen ein direkter strategischer Zusammenhang? Oder anders gefragt, muss Gaza zuerst befriedet werden, damit der große Deal mit Saudi-Arabien möglich wird?
Ich vermute, dass die beiden, so unterschiedlich sie auch sind in der Größenordnung und in der Bedeutung, in der wirtschaftlichen Bedeutung, dass diese beiden Themen einen Zusammenhang haben. Und zwar nicht im technischen, sondern im politischen Sinn. Das Nuklearabkommen, das die USA den Saudis vorgeschlagen haben, das bindet Saudi-Arabien langfristig an die USA an. Die USA versuchen gleichzeitig diese Zusammenarbeit mit einer saudischen Normalisierung der Beziehungen zu Israel zu verknüpfen. Damit würde eigentlich Trump sein Ziel erreichen, dass sich Saudi-Arabien den Abraham-Abkommen anschließt und die Beziehungen zu Israel normalisiert. Die Saudis verlangen dafür aber glaubwürdige Fortschritte in der Palästina-Frage. Eine Entwaffnung der Hamas und eine neue Ordnung in Gaza könnten die Saudis, so die Hoffnung in Washington, die politische Begründung liefern, sich Israel anzunähern. Gaza ist damit gewissermaßen das Eingangstor zum größeren regionalen Geschäft.
Die USA scheinen ja den politischen Fahrplan vorzugeben, während Israel vor allem militärisch handelt. Erlebt da Israel einen Verlust strategischer Eigenständigkeit gegenüber Washington?
Eindeutig. Das sah man auch fast symbolisch daran. In der letzten Woche war Netanyahu in Washington und musste Wochen um einen Termin bei Trump betteln, würde ich fast sagen. Und er wurde nicht wie bei früheren Besuchen über den roten Teppich ins Weiße Haus und ins Oval Office geführt, sondern durch einen Hintereingang. Es gab auch keine gemeinsamen Fotos, es gab keine Pressekonferenz, es gab keine Schlusserklärung. Das alles deutet darauf hin, dass Netanyahu eigentlich im Moment in Washington sehr schlechte Karten hat.
Würden Sie das Verhältnis zwischen den USA und Israel derzeit also als angespannt bezeichnen? Zumindest zwischen Trump und Netanyahu soll es ja auch immer wieder Streit gegeben haben.
Genau, darüber wurde oft berichtet und das Verhältnis war auch schon besser, sagen wir es mal so. Und Trump will nicht ständig immer wieder Probleme mit dem Gazastreifen haben und mit den Israelis in dieser Frage. Und er verlangt von den Israelis auch in anderen Regionen, in anderen Ländern, etwas, was die Israelis freiwillig nicht tun würden. Und wenn ich Israelis sage, dann meine ich Netanyahu. Zum Beispiel im Libanon drängt auf einen vollständigen Rückzug der israelischen Truppen aus dem Südlibanon. Er drängt auf einen Rückzug der israelischen Truppen aus Syrien. Das sind alles Dinge, die Israel eigentlich nur machen will oder würde, wenn sie dafür Sicherheitsgarantien bekämen. Und davon ist im Moment nicht die Rede. Also es sieht wirklich danach aus, dass Trump den Tarif vorgibt, wie sich Israel verhalten soll.
Schauen wir nochmal auf das Atomabkommen. Saudi-Arabien erhält nun mit amerikanischer Hilfe Zugang zur zivilen Nukleartechnologie. Ist das ein kalkulierbares Risiko oder möglicherweise der Beginn eines nuklearen Wettrüstens im Nahen Osten?
Wenn das zustande kommt, sieht es nach dem Beginn eines nuklearen Wettrüstens aus. Aber ob die Saudis den Zugang zur zivilen Nutzung der Nukleartechnologie bekommen, das kann man nicht definitiv sagen, weil die Bedingung, die Trump genannt hat, ist eben, dass die Saudis die Abraham-Abkommen anerkennen. Und das wiederum hängt davon ab, ob die Israelis Hand bieten zu einer Lösung des Palästina-Problems, zumindest im Gazastreifen. Also das sind alles sehr komplizierte und komplexe Probleme. Und deshalb ist es im Moment nicht sicher, dass die Saudis wirklich Zugang zu amerikanischen Atomtechnologie bekommen für den zivilen Bereich. Das ist aus Sicht Riads aber nicht so tragisch, wenn das nicht klappt, weil sie haben Alternativen. Sie können in China, können sie die Technologie beschaffen. Sie können das in Russland, können sie sich diese Technologie beschaffen. Und in Pakistan und die Beziehungen zwischen Pakistan und den Saudis haben sich in den letzten Monaten stark verbessert. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum Trump gesagt hat, lieber liefern wir den Saudis das Know-how, als dass es eben unsere Feinde, sage ich jetzt mal, liefern, die Russen oder die Chinesen oder die Pakistani. Das alles hängt eigentlich davon ab, ob dieser Gaza-Deal zustande kommt. Und die Chancen, würde ich sagen, die sind im Moment nicht sehr groß. In Jerusalem gibt es massiven Widerstand gegen den Rückzug der Truppen aus dem Gazastreifen, weil man eben das Gefühl hat, dass da einiges noch sehr unklar ist und dass die Hamas eigentlich gewinnen würde an diesem Deal, obwohl sie den Krieg gegen Israel letztlich verloren hat, militärisch, aber politisch dann eben besser dastehen würde, als sie sich das hätten erhoffen können. Die Hamas hofft und setzt darauf, dass die Israelis den Plan von Trump ablehnen, damit sie nicht als die Anführungszeichen Bösen dastehen.
Donald Trump verfolgt also offenbar einen regionalen Masterplan, Gaza befrieden, Saudi-Arabien enger an die USA binden und den Iran dauerhaft eindämmen. Ist das eine realistische Strategie oder überschätzt da Washington seinen Einfluss?
Washington überschätzt seinen Einfluss im Gazastreifen, würde ich jetzt mal annehmen, weil das würde von der Hamas verlangen, dass sie die Waffen abgibt, wobei mit dem Begriff Waffen müsste man sehr weit fassen, also auch die Angriffstunnels müssten dazu gezählt werden. Aber was ist die Hamas noch ohne ihre Waffen? Das muss sich die Hamas schon fragen. Und ich glaube nicht, dass sie dazu Hand bieten wird. Deshalb eben meine Interpretation, dass die Hamas ja mal zugestimmt hat, aber jetzt mal sehr allgemein, wobei eben nicht klar ist, welche Waffen damit gemeint sind und wem sie übergeben werden sollen. Und deshalb, das ist eine sehr schöne Idee, die da aus Washington kommt, dass man die verschiedenen Einzelprobleme miteinander verknüpft und dann versucht, das Problem aus einer übergeordneten Warte sozusagen anzugehen und zu lösen. Aber eben der Teufel wird hier im Detail stecken.
Nehmen wir mal an, der amerikanische Plan würde doch aufgehen. Entsteht dann im Nahen Osten tatsächlich eine neue Sicherheitsordnung unter Führung der USA? Oder handelt es sich lediglich um eine brüchige Waffenruhe, die auch im nächsten regionalen Konflikt wieder zerbrechen könnte?
Es ist schwierig zu sagen, es ist beides möglich. Im ersten Fall, also wenn das jetzt wirklich eine neue Sicherheitsordnung gibt, dann wäre es eine Front gegen Iran. Und das wäre für die Amerikaner und auch für die Saudis und auch für die Israelis sehr willkommen. Ist aber auch möglich, dass es wieder auseinanderbricht. Und dann sind wir am gleichen Ort, wie wir vor Monaten waren. Also das ist im Moment, glaube ich, nicht möglich abzuschätzen, was daraus wird. Ich glaube, dass Trump eine Art Deal sich vorstellt, also die Entwaffnung der Hamas und mehr Sicherheit für die Israelis und Beziehungen zwischen Israel und den Saudis. Dieses Tauschgeschäft schwebt ihm vor und wenn das klappt, wäre das eine gute Sache.
Abschließend, Sie hatten vorhin auch noch einmal richtig gestellt, dass was Israel möchte oder macht, nicht unbedingt das ist, was Ministerpräsident Benjamin Netanyahu im Moment macht. Wie wird denn einerseits natürlich die Thematik im Gazastreifen, andererseits auch das Atomabkommen mit Saudi-Arabien von der israelischen Bevölkerung aufgenommen?
Die Idee oder die Vorstellung, dass die Saudis eine Nukleartechnologie bekommen, die löst in Israel keine Freude aus. Man macht sich Sorgen, erstens, weil die zivile Anwendung ist mal ein erster Schritt zur militärischen Anwendung. Die Anreicherung von 5-6% auf 60-90% ist dann quasi schon mal vorbereitet technologisch. Und man weiß auch nicht, wie stabil dieses System oder dieses Königreich ist. Also wenn eine andere Herrschaft, wie zum Beispiel in Teheran, eines Tages an die Macht kommt und die dann über Atomwaffen verfügen, da sorgt man sich schon und ist sehr ungemütlich aus israelischer Sicht.
Und die Entwaffnung der Hamas dürfte ja, so der Trump-Plan, dürfte aber doch auch bei der israelischen Bevölkerung auf positive Reaktionen treffen.
Das Problem ist, dass man der Hamas einfach nicht traut, erstens. Und zweitens, dass dieser Plan noch sehr allgemein und vage gehalten wird. Das ist eben nicht definiert, welche Waffen abgegeben werden müssten. Und es ist nicht klar, an wen sie abgegeben werden müssten. Die Israelis stellen sich vor, dass sie eigentlich diese Waffen treuhänderisch, sage ich jetzt mal, bekommen sollten. Und das ist für die Hamas natürlich nicht vorstellbar, dass so etwas geschieht. Und von daher, ich würde sagen, das ist keine Euphorie, dass dieser Konflikt nun mit der Hamas zu Ende ist, sondern im Gegenteil, man sieht eigentlich nicht genau, wie das funktionieren soll. Und das stellt dann natürlich wieder große Fragen bezüglich der Trump'schen Idee, dass man diese Einzelkonflikte, dass man die mit einem regionalen großen Deal löst.
Sagt unser Israel-Korrespondent Pierre Heumann, und ich bedanke mich ganz herzlich für die Einschätzung.
Ich bedanke mich auch.